Liebe Schwestern und Brüder, der biblische Bezug am Anfang meiner Predigt ist natürlich ungewöhnlich. Wir haben ihn schon gehört. Ich tippe ihn nur noch mal an. Jeremia, der Prophet Jeremia im Kapitel 31. So spricht der Herr: Man hört Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Aber so spricht der Herr: Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes, und es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat kommen. Ja, ihr lieben Geschwister, Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn es ist aus mit ihnen. So eine starke Gefühlsäußerung wie die Rahels spricht natürlich sofort auch unser Gefühl an und unser Interesse. Was mag da wohl passiert sein? Und warum holt der Prophet Jeremia 1000 Jahre später ausgerechnet diese Episode von Israels Stammmutter Rahel und ihrer Trauer um ihre Kinder aus der Trickkiste der Geschichte hervor? Die Antwort: Nun, weil es aus ist mit den Kindern Israel. Sie sind weg, weggeführt ins Exil nach Babylon 800 Jahre vor Christus. Eben hat Jeremia einen langen Brief von der Heimat aus geschrieben und zu trösten versucht, in Kapitel 29 nachzulesen, Jeremia 29. Suchet der Stadt Bestes, ist vielleicht der bekannteste Satz daraus. Und Gott sagt: Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Nämlich, dass bei Gott dieselbe Zusage gilt wie damals an Rahel. Die wollte sich zuerst auch nicht trösten lassen, wegen ihrer beiden Söhne, Josef und Benjamin, und deren Kindeskinder, den späteren israelitischen Stämmen Ephraim und Manasse. Sie sind es, die ins Exil geführt wurden und haben schließlich doch die wunderbare Zusage Gottes erhalten. So spricht der Herr: Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat kommen. Wir halten also fest, die alte Geschichte von Rahel, die um ihre Kinder weint und getröstet wird, ist durchscheinend bis in die Jeremia-Zeit, wo Israel um seine Gefangenen in Babylon weint und getröstet wird. Und sie ist auch durchscheinend bis zu uns heute. Denn es soll ja heute Morgen gar nicht so sehr um Israel und seine verlorenen Kinder gehen, sondern vielmehr um unsere verlorenen Kinder, um die wir weinen. Vielleicht, ja ganz sicher sind auch wir hin und wieder traurig, wenn unser Kind wegzieht in die Fremde, dem Partner nach, der Arbeit nach, der Liebe nach. Wenn wir es innerlich verloren haben, weil es sich uns entfremdet hat, man versteht sich nicht mehr. Oder wenn das Kind Wege geht und Dinge tut, die die Eltern natürlich nie gutheißen können. Und überhaupt, auch wenn jemand unsere Gemeinde verlässt, der Kirche den Rücken kehrt, dann ist das ja sowas Ähnliches. Und ehrlich, wir sind auch immer wieder darüber traurig. Ob sie auch vom Glauben weggegangen sind, kann freilich niemand beurteilen. Aber von der Gemeinde weg, das schmerzt ja genug. Selbst wenn es schon lange her ist, tut es immer noch weh. So wie es auch dem Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn wehtat. Liebe Geschwister, wenn wir heute einmal solche Töne anschlagen, dann auf gar keinen Fall, um mit den Fingern etwa auf jemanden zu zeigen oder Eltern auf die Anklagebank zu setzen. Um irgendeine Art von Schuldzuweisung kann es überhaupt nicht gehen. Vielleicht aber müssen wir alle bekennen, dass es uns als Gemeinde trotz besserem Wissen, trotz vieler Gebete, trotz Taufversprechen und Einsegnung oder Konfirmation, dass es uns oft nicht gelungen ist, unser Gemeindekind vor der verlockenden Fremde zu bewahren. Möglicherweise, wenn unsere Worte und Mahnungen glaubwürdiger gewesen wären und der verlorene Sohn oder die Tochter bei Zeiten bei uns eine echte Heimat gefunden hätte, statt nur ein provisorisches Dach über dem Kopf. Wer weiß, vielleicht wären sie geblieben. Aber niemand weiß es mit Bestimmtheit zu sagen. Nein, Schuldzuweisungen, Vermutungen nützen nichts. Wir sollten eher helfen. Aber dafür wäre natürlich viel mehr Wissen nötig über den einen oder anderen Einzelfall. Und das haben wir alles nicht. Und darum können wir heute nur ein paar Denkanstöße pauschaler Art geben, die uns schützen können, von oben herab zu urteilen, die uns vielmehr helfen, dass sich jeder selbst fragt und analysiert, was falsch gelaufen sein könnte. Der erste Gedanke dazu: Verloren sein heißt noch längst nicht, schlechter zu sein als wir, die wir äußerlich gesehen die daheimgebliebenen Söhne und Töchter sind. Dort wird verloren sein nur sichtbarer als bei uns. Außerdem muss man nicht zwangsläufig bei den Schweinen landen, wenn man in die Fremde geht. Viele unserer verlorenen Kinder sind gute Leute, die sich abmühen, ihre Familien versorgen, ihrem Beruf nachgehen, zum Segen werden für so und so viele Menschen um sie herum. Der zweite Gedanke dazu geht in die Richtung, eine ehrliche Analyse zu versuchen. Selbstkritisch zu fragen, warum unsere Kinder in die Anonymität abtauchen oder gar weggehen. Was hindert sie, sich offen zu Christus zu bekennen und weiterhin aktiv zur Gemeinde zu gehören? Ja, und da wird nun schon festgestellt werden müssen, dass das Elternhaus in jeder Erziehung, nicht nur in der christlichen, eine große Rolle spielt. Neben den Eltern, die sich überwiegend liebevoll um ihre Kinder kümmern, die sich Zeit nehmen für sie, die immer Gesprächspartner sind, auch für die heikelsten Anliegen, die zu Hause eine Kultur gegenseitiger Ehrerbietung praktizieren, die fragen, wie geht's dir heute Morgen und wie kann ich dir helfen? Eltern, die alles in allem eine Kultur des Schönen vertreten. Neben denen gibt es immer auch die, niemand sage jetzt, das sei ein bisschen spießig, gibt es immer auch freudlose, miesepetrige, schlamprige, für die Belange ihrer Kinder uninteressierte Eltern. Und auch solche Eltern, die sehr, sehr streng mit ihren Kindern sind. Obwohl, ich habe beobachtet, dass heute eher ins Gegenteil umgeschlagen ist, nämlich in die Eltern, die alles zulassen, die keine Positionen und Grenzen setzen. Im Ergebnis sind das Kinder, die in einer überbehüteten Welt aufwachsen, die zwar nicht im totalen Überfluss leben, aber auch keine direkten Geldsorgen kennen, nach dem Motto, unser täglich Taschengeld ist immer gesichert. Nicht zuletzt, weil Oma und Opa meinen, das Kind soll's mal besser haben als sie früher. Ein Bärendienst, finde ich. Das sind im Übrigen oft auch Kinder, die kaum zu einer Arbeit zu Hause angehalten werden, außer vielleicht den Geschirrspüler ausräumen. Das sind Kinder, die nie gelernt haben, für eine Sache, ihre eigene oder die der Schule, der Sportgruppe, der Gemeinde, zu kämpfen, auch wenn mal Opfer gebracht werden müssen. Ein weiterer, dritter Grund, der Gemeinde den Rücken zu kehren, sind unterschiedliche religiöse Bedürfnisse der Kinder im Gegensatz zu den Eltern. Wir als Ältere haben meist schon mehr persönliches Leid als unsere Kinder erlebt. Zumindest schwierige Situationen, in denen nichts mehr ging, wo uns sozusagen das Steuer regelrecht aus der Hand gerissen wurde. Dabei haben wir erfahren, wie kurzatmig und brüchig der Trost dieser Welt ist und haben uns umso mehr an Gott gewandt und seine Hilfe verspürt. Darum war uns der Weg zum Gottesdienst der Gemeinde nie zu viel, sondern eher ein existenzielles Bedürfnis, während unsere Kinder dies nicht zu brauchen scheinen. Dazu kommt, dass sie jung und agil sind, sich beruflich erst etwas aufbauen müssen, manche Überstunde machen, Freunde besuchen, ausgehen, Feten feiern, spät nach Hause kommen und dann am Sonntagmorgen im Bett bleiben. Natürlich. Solange die Kinder jünger sind, lassen sie sich noch einladen. Aber sobald sie flügge werden, nützt manchmal alles Zureden nichts mehr. Und ihr Glaube bleibt an der Oberfläche. So meinen wir zumindest. Hier wäre natürlich als vierter Gedanke, ein genauer Blick auf die christliche Erziehung im Elternhaus zu werfen. Oftmals spielen da ja noch die alten Erziehungsmuster von früher eine Rolle in den Hinterköpfen von Eltern und Großeltern. Ein Christ tut dies nicht und tut jenes nicht. Er hat sich mehr in der Kontrolle. Er liest in der Bibel, er hält stille Zeit, engagiert sich in der Gemeinde. Soweit richtig und gut. Aber nicht selten spüren da Kinder, ohne das je formulieren zu können, gelegentlich auch eine Art Doppelmoral. Kinder erleben ihre Eltern kaum beim Bibellesen oder bei stiller Zeit, weil gar keine Zeit ist. Sie sehen auch, dass die Gemeinde durchaus nicht die erste Rolle bei den Eltern spielt. Sonst würde der Pastor ja nicht immer wieder werben und einladen, zu kommen und sich zu beteiligen und dabei zu sein. Und was sehen Kinder noch und runzeln innerlich die Stirn? Ist ein Fest angesagt zu Hause, dann wird auch dort im christlichen Haus Bier und Wein aufgetafelt und manchmal auch nicht zu knapp. Eltern sind dagegen, dass Mike und Yvonne, sie kennen sich aus Sonntagsschulzeiten schon, dass die beiden ganz allein Zelten fahren. Aber mit was für einer Begründung? Sie sagen, was sollen denn die Leute denken, wenn das ausgerechnet unsere Kinder tun? Diese Beispiele und viele andere ließen sich also fortsetzen. Und man kann vielleicht so resümieren, hier sind Eltern zu unleserlichen Wegweisern geworden. Sie weisen mehr auf sich orientieren sich am Gerede der Leute und daran, was früher galt, statt sich an der Bibel und dem je aktuellen Anspruch des Wortes Gottes auszurichten. Kinder spüren, dass da etwas nicht passt. Es kann aber auch noch an etwas anderem liegen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, sollten wir bei der christlichen Erziehung zwei häufige Fehler erkennen und nicht in die Falle tappen, nämlich zu dick oder zu dünn aufzutragen. Als Eltern. Zu dick auftragen bedeutet, immerzu mit mahnendem Unterton von Jesus und vom Glauben und von der Bibel zu reden und damit dem Kind gegenüber eine manchmal notvolle, geradezu ideologische Atmosphäre aufzubauen, unter der es sich ständig zum Christentum gedrängt fühlt. Eltern zeigen damit dem Kind unbewusst, natürlich unbewusst, dass sie kein rechtes Vertrauen in das sanfte Wirken des Heiligen Geistes haben, der das allein an ihrem Kind wirken will und allein wirken kann. Ein Kind braucht auch hier genügend Freiraum zur eigenen Entscheidung und zum persönlichen Vertrauensschritt. Der Vater im Gleichnis Jesu hat den verlorenen Sohn auch ziehen lassen. Natürlich mit schwerem Herzen. Zu dünn auftragen bedeutet das Gegenteil von zu dick, also zu niedrig gesteckte Erziehungsziele zu haben. Die Kinder sollen selbst entscheiden, ob sie zum Kindergottesdienst, zum kirchlichen Unterricht, zum Jugendkreis, zum Gottesdienst gehen oder nicht. Und genauso später natürlich zur Disco, zu Fasching, zu Halloween und was sonst noch. Sie werden meines Erachtens nicht ausreichend genug angehalten, selbst angemessene Ausdrucksformen des Glaubens zu finden. Wie eben stille Zeit, singen, beten. Und sich für Jesus und den Glauben zu entscheiden. Christliches Leben und Verhalten spielen da oftmals eine gefährlich untergeordnete Rolle zu Hause. Nach dem Motto, wir sind schon Christen, wir zeigen es nur nicht so. Hier sollten Eltern einen guten Mittelweg finden, das rechte Maß zur rechten Zeit, christlich und weltlich in einer guten Mischung. Auf jeden Fall aber den Glauben und das Christsein authentisch vorleben, echt sein und zeigen, wie man selbst aus dem Glauben lebt und täglich Kraft aus ihm schöpft. Noch ein fünfter und letzter Gedanke dazu. Wir wissen, Jugend neigt leicht dazu, alle Dinge zu hinterfragen, darüber zu diskutieren und zu kritisieren, so muss das sein, wir waren selbst mal so. Jugend sieht einfach schärfer hin, erkennt schneller, was wirklich gespielt wird und Jugend will verändern, nur kein Status quo. Mit Sicherheit ist sie uns auch bildungsmäßig an einigen Stellen überlegen. In der Schule müssen sich unsere jungen Leute, falls nicht zu viel Unterricht ausfällt, mit vielen Geistesströmungen auseinandersetzen. Und sie registrieren nebenbei so manche lächerliche Verengung der Kirchen in ihrer langen Geschichte. So kann es kommen, dass der jüngeren Generation Kirche und Gottesdienst und so manches andere in der Gemeinde einfach zu bescheiden vorkommt, zu armselig, geradezu auch einfältig, ja schlimmstenfalls ganz und gar unecht und unwahr, gemessen am Vorbild der Heiligen Schrift. In ihrer Bescheidenheit sagen sie das aber nie, niemals. Sie sagen höchstens, Christen, das gefällt mir dort nicht, das ist dort langweilig. Und vor allem, und das wäre das Schlimmste, was sie spüren, dass es belanglos ist für ihr Leben, dass es ihnen belanglos vorkommt. Wir müssen solche Äußerungen akzeptieren. So schwer es auch fällt, Appelle und Ermahnungen fruchten da meist wenig. Und so gehen sie in die Fremde, ihrer Ausbildung nach, ihrer Arbeit, ihrer Liebe nach. Und wenn sie bis dahin am Wohnort keine geistliche Heimat gefunden haben und am Studienort oder späteren Wohnort auch nicht, dann verlieren sie meist den Kontakt zur Kirche überhaupt. Oft ist dann der gefundene Partner oder die Partnerin ausschlaggebend. Darum wurden wir früher angehalten, unseren Partner oder Partnerin im Umkreis der Gemeinde zu suchen, was auch nicht ganz dumm war. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, was wir für unsere Kinder und für alle diese jungen Leute tun können, ist vor allem beten. Das ist wohl das Allerselbstverständlichste und das Mindeste. Und das geht auch ganz schnell und zwischendurch. Man muss dazu nicht dauernd auf die Knie fallen. Aber es heißt ja auch, bete und arbeite. Wie könnte zum Beten die Arbeit aussehen, das Tun? Was könnten wir unternehmen? Unsere Gemeinden total umkrempeln, Orgel raus, Gitarre, Saxophon, Schlagzeug rein, der Chor wird zur Lobpreisgruppe, Jazzgottesdienst einmal im Monat, danach Predigt, Nachgespräch in Kleingruppen, später nach dem gemeinsamen Mittagessen ein Volleyballturnier in der zur Turnhalle umfunktionierten Kirche. Ja, da haben wir natürlich unsere Zweifel und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Jugend das wirklich will. Natürlich sollten wir den Eindruck einer verstaubten Gemeinde nach Möglichkeit nicht befördern. Fruchtbare Gemeinde ist das Ziel. Fruchtbare Gemeinden sind aber nach Bischof Robert Schnesis Bestsellerbuch Gemeinden mit großzügiger Gastfreundschaft, mit leidenschaftlichen, ermutigenden Gottesdiensten in einem für geistliche Entwicklungen offenen Klima, wo das Beste und Höchste für Gott gegeben wird, wo Veränderungen geglaubt und gewagt werden, wo nicht hoffnungslos abgewunken wird, sondern wo wir Gott zutrauen, dass sein Heiliger Geist auch bei uns einkehren kann und muss, wenn sich etwas verändern soll. Liebe Gemeinde, die Tränen Rahels, unsere Tränen und die unserer Kinder haben somit den großen und tiefen Sinn, uns in Gottes Arme zu treiben. Dann, wenn uns Gott in unserem Denken, Reden und Handeln mehr und mehr alles wird, wie wir ja auch singen, alles Herr bist du. Wenn so auch Christus in uns Gestalt gewinnt, wie es im Galaterbrief Kapitel 4 heißt, dann machen wir es gerade unseren Kindern leicht, sich ebenfalls unserem Gott wieder zuzuwenden. Denn Erziehung, auch christliche, ist vor allem Vorbild. Als Ältere sind wir ansteckend für unsere Kinder, so herum, und auch andersherum. Mögen Rahels Tränen versiegen. Mögen wir der Botschaft vertrauen können, die Jeremia verkünden durfte und sich bewahrheitete. So spricht der Herr. Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes, und es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat kommen. Vertrauen wir doch auf diese wunderbare Zusage. Amen.